HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Das Rumänenbild ist nach wie vor schlecht.
Vor 10 Jahren konnten Sie in Harmanstadt auf diesem Ring nicht so einen Cappuccino trinken. Also heute hat man Kaffeehäuser, die auch Geld in die Stadt bringen.
Es ist paradox festzustellen, dass fast alle, zum Beispiel Deutschen, das erste Mal nach Rumänien kommen, das hier ganz ausgezeichnet finden.
Mit Siebenbürgen verbinde ich eine große Gemeinschaft, eine Brüderschaft.
Evidence for ghosts.
Ein Beweis für Geister, nicht unbedingt für Vampire.
Korruption ist in Rumänien nach wie vor ein Problem. Wir müssen da nichts schönreden.
Wir sehen auch unseren Bürgermeister, der ist jetzt vorbeigegangen, der Herr Klaus Johannis. Ja, er hat sehr viel mitgemacht in dieser Kulturhauptstadt. Ist eigentlich der Motor der Entwicklung, würde ich sagen.
Vlad der Impaler came here often.
Vlad der Pfähler kam oft hier in die Gegend, um sein Heer zu organisieren, wenn Feinde versuchten, in sein Land einzudringen.
Und das ist ja auch doch ein Stück deutsche Kultur, die da noch festgehalten wird irgendwie.
Man muss sich der Tatsache stellen, dass es in den meisten Roma-Gemeinden seit Jahrzehnten keine Kanalisation, kein fließend Wasser, keine Müllabfuhr und keinen legalen Strom gibt.
Die EU kann genau dann funktionieren, wenn alle als volle Partner akzeptiert werden.
Korruption und Karpaten, Flüchtlinge und Freizügigkeit, Roma und Securitate. All das ist Rumänien in unseren Köpfen. Und nun kommt ein neuer Kopf, ein Präsident, mit dem keiner gerechnet hatte. Klaus Johannis, ein Siebenbürger Sachse und somit deutscher Herkunft. Das lässt uns aufhorchen und genauer hinschauen auf dieses Land, das der EU zwar beigetreten, aber dort noch nicht mit ganzem Herzen aufgenommen worden ist. Ist der neue Mann an der Spitze Rumäniens ein Vorbote großer Veränderungen, so wie er sie über 14 Jahre hinweg als Bürgermeister von Hermannstadt verwirklicht hat? Kann und soll aus Rumänien ein großes Hermannstadt werden? Wer nirgends hingeht, kann auch nirgends hinkommen, heißt ein rumänisches Sprichwort. Also gehen wir heute Abend mal hin, nach Rumänien. In ein Land, das wichtig ist für uns. Als ein Land der Europäischen Union, dessen Menschen im Zuge der Freizügigkeit auch zu uns kommen. Als ein Land, das vor 25 Jahren, genau wie das unsere, eine Revolution erlebt hat, wenn auch mit anderem Verlauf und anderen Nachwirkungen. Und als ein Land am Rande unseres Kontinents, das nicht nur gemeinsame Grenzen mit den EU-Partnern Ungarn und Bulgarien hat und mit Serbien und Moldawien, sondern auch mit der Ukraine und dessen Blick über das angrenzende Schwarze Meer hinweg bis nach Russland reicht. Hinter den Siebenbürgen, Rumänien anders als man denkt, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Denn wir wollen unsere Vorurteile durch Urteile ersetzen und unsere Klischees durch Kenntnisse, indem wir hinschauen und uns wundern, indem wir Fragen stellen und über Antworten nachdenken. So wie es der Dichter Franz Hodiak, geboren 1944 in Hermannstadt, tut, in einem seiner Gedichte mit dem Titel Bedrohung.
Bedrohung. Jetzt, da die Heuschrecken kommen und nicht die Barbaren, auf die wir uns herausreden wollten, sind wir ziemlich ratlos. Denn was machen wir mit Wesen, die uns nicht ähnlich sind? Wissen sie überhaupt, weshalb sie kommen? Was sie von uns wollen? Schätzen sie unsere Frauen, Banken, Gepflogenheiten, Weine, Autobahnen? Kann man den Heuschrecken dienen? Ihnen Opfer darbringen und wieder zum Tagesgeschäft übergehen. Lassen Sie sich gebührend feiern, verehren. Können Sie im Schlaf sehen und darf man ihn stören, wenn Feinde im Anzug sind oder Naturkatastrophen hereinbrechen? Haben Sie Sprichwörter, in denen man sich vernünftig einrichten kann? Ist Ihre Willkür Ihnen heilig? Also berechenbar. Haben Sie Götter, Ziele, Visionen? Kann man sie gütig stimmen, indem man mit ihnen mitzieht, nach Osten, nach Westen? Oder macht man bei Heuschrecken alles falsch? Sie sollen anders als die Barbaren die einzigen sein, die ihre jämmerlichen Geschichten für sich behalten und Würde zeigen und fortan geschichtslos zu sein, das macht uns Angst.
Das Gedicht Bedrohung, entstanden im Jahre 2003, gelesen von seinem Autor, dem rumäniendeutschen Franz Hodiak, und veröffentlicht vom Verlag Ralf Liebe in dem Band Die Faszination eines Tages, den es nicht gibt. Der Tag, an dem der Siebenbürger Sachse Klaus Johannes die Stichwahl um das rumänische Präsidentenamt gewonnen hat, schien lange Zeit auch ein Tag zu sein, den es nicht geben würde. Johannes, dem konservativen Vorsitzenden der nationalliberalen Partei Rumäniens, haben viele nur Außenseiterchancen eingeräumt gegen seinen Rivalen, den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Victor Ponta. Und der hat ihn im Wahlkampf auch immer wieder zum Außenseiter machen wollen, mit dem mal mehr, mal weniger unterschwellig vorgebrachten Argument, ein Siebenbürger Sachse sei doch eigentlich gar kein Rumäne. Dass Johannes dann die rumänische Nationalhymne aus dem Stand fehlerfrei singen konnte, im Gegensatz zu Ponta, das soll angeblich bei vielen unentschlossenen Wählern den Ausschlag gegeben haben, sich für Johannes zu entscheiden. Unser Südosteuropa-Korrespondent Ralf Borchardt stellt uns den Mann vor, der es jetzt vom Bürgermeister zum Präsidenten gebracht hat.
Wer Klaus Johannes im Rathaus von Hermannstadt besucht, trifft auf einen fast 2 Meter großen, bedächtigen, vorsichtig formulierenden Mann. Er spricht fließend Deutsch mit dem typisch rollenden R der Siebenbürger Sachsen. Er will Rumänien verändern, sagt der 55-Jährige, im Inneren und in seinem Image nach außen.
Das Rumänienbild ist nach wie vor schlecht. Es ist paradox festzustellen, dass fast alle zum Beispiel Deutschen, die das erste Mal nach Rumänien kommen, das hier ganz ausgezeichnet finden. Sicher, es gibt Korruption, es gibt viele arme Leute, es gibt eine Menge Probleme, aber insgesamt haben alle diesen Aha-Effekt bestätigt. Wenn man mal hier ist, merkt man, dass die Leute im Schnitt sehr offen, freundlich und vernünftig sind.
Seit 14 Jahren ist Klaus Johannes Bürgermeister von Hermannstadt, das rumänisch Sibiu heißt. Mehrfach wurde er mit Traumergebnissen von über 75% wiedergewählt. 2007 war Hermannstadt europäische Kulturhauptstadt. Der Blick aus dem Amtszimmer von Johannes fällt auf schmucke, schön renovierte Barockhäuser. Und auch die Wirtschaft hier floriert im Vergleich zum übrigen Rumänien.
Die Investoren vor Ort haben den Standort kennen und schätzen gelernt. Große deutsche Unternehmer bauen weiter aus. Das alles zeigt, dass die Stadt auch entsprechend gute Arbeitskräfte liefert.
Als Präsident allerdings steht Johannes nun vor ganz anderen Herausforderungen als in der Lokalpolitik. Der frühere Physiklehrer hat für die konservativen Liberaldemokraten kandidiert. Im Parlament in Bukarest hat die sozialdemokratische Partei seines Widersachers Victor Ponta das Sagen. Es steht ein politischer Zweikampf zwischen Präsident und Regierungschef bevor. Für Johannes steht die Korruptionsbekämpfung ganz oben auf der Themenliste.
Korruption ist in Rumänien nach wie vor ein Problem. Wir müssen da nichts schönreden. Immer mehr der relevanten Politiker verstehen das und versuchen, was dagegen zu unternehmen. Aber einfach ist das nicht. Also Korruptionsbekämpfung ist in Rumänien nach wie vor schwierig. Man hat Fortschritte zu verzeichnen, aber es ist noch viel zu tun.
In jedem Fall will Johannes auch seinen guten Draht nach Berlin nutzen. Er ist als rumänischer Präsident im Wesentlichen für die Außenpolitik zuständig, kennt Bundeskanzlerin Angela Merkel und zahlreiche Bundestagsabgeordnete persönlich. Auch wenn Rumänien zusammen mit Bulgarien wirtschaftlich Schlusslicht der Europäischen Union ist, der Appell von Klaus Johannes lautet: Schluss mit antirumänischen Vorurteilen.
Die Leute in Rumänien erwarten einfach, dass sie für voll genommen werden. Wenn wir ein Zweiklassen-Europa aufbauen, dann wird das nie funktionieren. Auch wenn die Einkommensunterschiede riesig sind, sollte man schon versuchen, alle EU-Länder für voll zu nehmen. Es kann nicht Länder erster Klasse und Länder zweiter Klasse geben. Die EU kann genau dann funktionieren, wenn alle als volle Partner akzeptiert werden.
Sagt Klaus Johannes, der Mann, der Ende Dezember sein Amt als neuer rumänischer Staatspräsident antreten wird. Rumänien für voll nehmen, dazu gehört natürlich auch, sich nicht mit Teilansichten zufrieden zu geben, nicht nur auf Armut und Korruption zu blicken, was wir natürlich auch noch tun werden in dieser Sendung, sondern nach alledem Ausschau zu halten, was noch zu Rumänien gehört, zu seiner Geschichte und zu seiner Kultur. Professor Hans-Christian Mahner, Historiker an der Gutenberg-Universität in Mainz, spezialisiert auf die Geschichte Südosteuropas und geboren in Siebenbürgen. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Wahl eines Siebenbürger Sachsen zum Präsidenten Rumäniens hat uns hier in Deutschland nochmal besonders darauf aufmerksam gemacht, dass Rumänien ein Vielvölkerstaat ist mit vielen verschiedenen Minderheiten. Neben den Siebenbürger Sachsen gibt es noch die Donauschwaben, die ungarische Minderheit, die Roma. Wie hat es denn zum Beispiel die Siebenbürger Sachsen nach Rumänien verschlagen?
Gut, die Geschichte der Siebenbürger Sachsen ist, man kann es mit einem Wort sagen, eine alte Geschichte. Es ist eine über 800-jährige Geschichte, die in das 12. Jahrhundert zurückgeht. Es ist, sage ich mal, von den Minderheiten, die sich im Land dann auch, die vor allem dann im 20. Jahrhundert sehr deutlich wurden. Es ist eine der ältesten Minderheiten des Landes.
Und wie sind die da hingekommen? Sind die von sich aus dahin gegangen, um da ein besseres Leben zu finden, oder wurden sie angesiedelt? Was war da der Hintergrund?
Ja, also es heißt in den Quellen, der ungarische König hat sie gerufen. Sie wurden sozusagen, es gab Ansiedlungsaufrufe nach Siebenbürgen, um, wie es in den Quellen heißt, das Land urbar zu machen und das Land gegen äußere Feinde zu verteidigen. Das war sozusagen der Ursprung der Geschichte der Siebenbürger Sachsen, die natürlich sich dann seit dem 12. Jahrhundert in großen Wellen dann auch, da kamen neue Ansiedler hinzu, aber das waren die Anfänge.
Wie haben denn nun diese Minderheiten, die Siebenbürger Sachsen und auch die anderen, die ich vorhin genannt habe, zum rumänischen Leben und zur rumänischen Kultur beigetragen?
Also zunächst muss man sagen, so wie wir das Land heute kennen, das ist eigentlich die Geschichte dieses Rumäniens, ist eine keine so alte Geschichte. Das Rumänien, größtenteils wie wir es heute kennen, ist das Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg. Da sind dann auch die Minderheiten, die Sie angesprochen haben, also die deutschen Minderheiten, die Siebenbürger Sachsen, die Donauschwaben zu Rumänien dazugekommen durch die Neugestaltung der Landkarte nach dem Ersten Weltkrieg. Und man muss sagen, die Siebenbürger Sachsen haben eigentlich in diesem Land zu der Kultur, zu der Wirtschaft dieses Landes in großen Teilen und sehr reichhaltig beigetragen.
Wie hat man sich denn das Verhältnis dieser Minderheiten zueinander und das Verhältnis der Mehrheitsbevölkerung zu den Minderheiten vorzustellen im Laufe der rumänischen Geschichte?
Also wenn ich jetzt sozusagen auf die Zeit, die moderne Zeit eingehe, die Zeit ab dem Ersten Weltkrieg, dann war das eigentlich der Versuch, auch jeder Minderheit seine Kultur, seine Sprache auch aufrechtzuerhalten. Es war natürlich eine Geschichte, die nicht konfliktfrei war, sondern eben stets der Versuch, seine Identität, seine Eigenheit zu wahren. Das war eben stets das Bedürfnis der Minderheit und das hat also immer wieder auch zu Konflikten geführt, aber es ist sozusagen auch immer wieder gelungen, dann diese Minderheit, diese Identität zu behaupten.
Zu den Regionen, die heute zum rumänischen Staatsgebiet gehören, gehört auch eine Region namens Walachei. Dieses Wort kennen wir aus der Umgangssprache. Wir benutzen es da eher abschätzig in der Bedeutung irgendwo ganz weit draußen, abseits der Zivilisation, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Nun ist aber Rumänien nicht nur Provinz. Es gibt die Hauptstadt Bukarest. Wie städtisch, wie ländlich geprägt ist Rumänien und wie ist das Verhältnis zwischen Bukarest und den übrigen Regionen?
Also man spricht ja gerade von Rumänien und das betrifft nicht nur Rumänien, das ist ein Symptom also aller Staaten Südosteuropas von einer sehr deutlichen Kluft zwischen Stadt und Land, einer Kluft sicherlich, die in den letzten Jahrzehnten auch bemüht und auch immer weiter zusammenwächst, aber nach wie vor spürt man diese Kluft und sieht sie. Nicht zuletzt merkt man diese Kluft auch bei den Wahlergebnissen. Das ist sehr, sehr eindeutig. Da spielen natürlich auch die einzelnen Regionen eine Rolle. Sicherlich muss man sagen, Sie haben Bukarest angesprochen. Bukarest ist natürlich das herausragende Zentrum Rumäniens. Andererseits wird durchaus auch immer wieder von Bukarest diese Kluft ja betont. Man hört sehr gern immer wieder von Bukarest aus, ja, wir sind die Hauptstadt, wir und die Provinz. Also es wird ein sehr deutlicher Unterschied gemacht zwischen Bukarest und der Provinz, und das sind durchaus versierte Kommentatoren in Rumänien, die sagen, das ist eine der Hauptursachen bzw. ein Hauptmerkmal, das sich verändern muss. Das Zusammenwachsen eigentlich der Hauptstadt, das ja intensive, der Versuch der intensiven Beschäftigung auch in der Hauptstadt mit dem, was in der Hauptstadt als Provinz bezeichnet wird.
Gehen wir mal vom inneren Zusammenhalt Rumäniens zu seiner äußeren Orientierung. Rumänien liegt im Südosten Europas, hat sich aber ganz offensichtlich immer und bis heute sehr stark nach Westen orientiert. Die Sprache, die dort gesprochen wird, ist ja auch keine slawische, sondern eine romanische Sprache. Ist das so ein roter Faden, der sich durchzieht durch die rumänische Geschichte, diese Westorientierung?
Also die Westorientierung ist ein sehr deutlicher Zug. Man kann sagen, ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, auf jeden Fall ab dem 19. Jahrhundert ein ganz dezidierter Zug. Also wir haben es zum Beispiel damit zu tun, diese Westorientierung merkt man einfach daran, dass ab dem 19. Jahrhundert die, sprechen wir mal von der rumänischen Elite, dass diese Elite im Ausland studiert hat. Also man kann sagen, dass Frankreich nahezu die zweite Heimat der rumänischen Elite war, Französisch die zweite Sprache, und sie sprachen natürlich das Rumänische an. Mit der Konstituierung der modernen Sprache und auch des modernen lateinischen Alphabets ab dem 19. Jahrhundert sticht das sehr deutlich heraus, diese ja die romanischen Wurzeln des Rumänischen.
Professor Hans-Christian Mahner, Historiker an der Gutenberg-Universität in Mainz, spezialisiert auf die Geschichte Südosteuropas und geboren in Siebenbürgen. Vielen Dank. Übrigens ein geradezu idealtypisches Produkt des Vielvölkerstaates Rumänien ist der Rocksänger Peter Maffay. Die Mutter aus Siebenbürgen, der Vater ein Ungarndeutscher, er selbst kam mit 14 Jahren aus Rumänien nach Deutschland. Hinter den Siebenbürgen Rumänien anders als man denkt? So fragt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und einige Antworten hören wir dabei auch aus dem Munde rumänischer, insbesondere rumäniendeutscher Dichter. Oskar Pastior ist ein solcher, geboren 1927 in Hermannstadt, gestorben 2006 in Frankfurt am Main. Und in einem seiner Gedichte geht es ausdrücklich um jemanden, der, genau wie wir heute Abend, Auskünfte einholen will.
Eine Leserin bittet um Auskunft, was man bei Lebensmitteln in der Literatur zu beachten habe. Ihre Bitte ist verständlich, im Prinzip aber ein Trugschluss, von dem sich die Literatur, doch nie die Leserin ernährt. Frau K. in L. verwechselt die Konservierungsmethoden. Sie glaubt zum Beispiel, dass ein Fleischtext der Erreger und Keime wegen ins Gefrierfach gehöre, dort aber im Gefrierfach keine Chance habe, in 100 Jahren von der Leserin noch gutiert zu werden, weil diese, da selber kein Fleischtext, bestimmt nicht in der Lage wäre, der Erreger und Keime wegen in 100 Jahren zu ihm, dem Fleischtext im Gefrierfach, zu greifen. Es sei denn, sie könne glaubhaft nachweisen, sie habe nichts Fleischliches mehr an sich oder im Sinn. Davon war aber nie die Rede. Wir raten der Leserin, verderbliche Bücher möglichst rasch zu lesen oder die Frage nach den Lebensmitteln an die Literatur zu stellen, nicht an uns.
Eine Leserin bittet um Auskunft. Dieses Gedicht, geschrieben und gesprochen von Oskar Pastior, erschien in dem Gedichtband Fleischeslust. Einige Jahre nach seinem Tod entdeckten der Schriftsteller Dieter Schlesack und der Historiker Stefan Sienert Hinweise darauf, dass Oskar Pastior von 1961 bis 1968 inoffizieller Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienstes Securitate gewesen sei, der ihn selbst zuvor 4 Jahre lang überwacht hatte. Auch über die Securitate werden wir heute Abend sprechen müssen in unserer Sendung über Rumänien. Denn obwohl das Regime des Diktators Ceausescu vor ziemlich genau 25 Jahren seinen Sonnenuntergang erlebt hat, sind die Schatten seiner Geheimpolizei, der Securitate, noch nicht verschwunden aus Rumänien. Professor Joachim von Puttkammer vom Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte an der Universität Jena hat sich mit der Securitate beschäftigt und ich habe ihn gefragt, was denn bei der Revolution vor 25 Jahren, die den Diktator das Leben kostete, mit der Securitate geschah, mit dem Apparat und mit den Mitarbeitern.
Anders als in den anderen Ländern Ostmitteleuropa, wo die kommunistische Diktatur zur selben Zeit gestürzt worden ist, ist der Apparat der Securitate zunächst für die nächsten 2 Jahre konnte der noch weiter bestehen und ist erst 1991 im Zuge einer Reform in modernere demokratische Strukturen eines Verfassungsschutzes überführt worden und musste deswegen auch seine Akten vorerst noch nicht abgeben.
Wie hat man das denn gemacht, diese demokratischen Strukturen da zu etablieren? Hat man das denn zum Beispiel mit denselben Mitarbeitern gemacht, die man ja dann hätte schulen müssen auf Demokratie, oder?
Na, das größte Problem ist an der Stelle ja gar nicht die Schulung auf Rechts- oder Verpflichtung auf rechtsstaatliche Maßstäbe, sondern die Frage, welche Möglichkeiten die Betreffenden besitzen, ihre bisherige Vergangenheit zu verschleiern und ob diejenigen, die sich besonderer Probleme und Verbrechen schuldig gemacht haben, dafür auch belangt werden oder weiterhin im Dienst bleiben können. Da geht es dann vor allem natürlich auch um das Ansehen, das der neue Dienst haben kann und das wurde in Rumänien zunächst erstmal als Problem gar nicht erkannt.
Das heißt also, man hat schon mit einem Geheimdienst oder wie immer man ihn nennt, Verfassungsschutz weitergearbeitet, in dem mehr oder weniger dieselben Leute gesessen sind, die auch vorher schon bei Ceausescu da waren.
So ist es und so wurde es von weiten Teilen der rumänischen Bevölkerung ja auch wahrgenommen, was den demokratischen Neuanfang in Rumänien, der ja viel gleitender und langsamer war als in anderen Ländern der Region, dann auch ganz erheblich belastet hat.
Die rumänien-deutsche Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Hertha Müller hat gesagt, Rumänien sei ein postdiktatorisches Land, in dem die ehemaligen Securitate-Leute entweder in hohen Positionen sitzen oder zumindest hohe Renten beziehen. Stimmt dieser Befund?
Also das kann ich im Detail so gar nicht wirklich beurteilen. Aber in der Tat ist es so, dass mit der Vergangenheit der Securitate und auch mit der Belastung einzelner hoher Mitarbeiter längst nicht mit der Gründlichkeit aufgeräumt worden ist, das Thema längst nicht in der Gründlichkeit angegangen worden ist, wie andernorts in den benachbarten Ländern.
Wo findet man denn heutzutage in Rumänien in der politischen Kultur noch Spuren der Securitate oder überhaupt Spuren des alten Regimes der Gestalt, dass da vielleicht auch politische Inhalte, politische Methoden weitergetragen werden?
Konkret, was die Securitate angeht, ist es zunächst so, dass die Akten ja dann 1999 doch an eine eigens dafür eingerichtete Behörde nach dem ungefähren Vorbild unserer Gauck- oder Birtler-Behörde übertragen worden sind. Das hat aber lange gedauert, bis die Akten dort dann auch wirklich zugänglich waren, sodass erst seit etwa 6 Jahren tatsächlich eine Akteneinsicht auch für die Betroffenen möglich ist. Und das hat dann tatsächlich eine Fülle von Einsichten hervorgebracht, wer wen bespitzelt hat und hat auch eine Reihe von durchaus angesehenen Personen in der Wissenschaft, teilweise auch in der Politik, als ehemalige Zuträger der Securitate enttarnt.
Stichwort Politik, die beiden bislang mächtigsten Männer in Rumänien, nämlich der scheidende Staatspräsident Traian Băsescu einerseits und der amtierende Ministerpräsident und unterlegene Präsidentschaftskandidat Victor Ponta andererseits. Die haben sich gegenseitig Securitate-Verstrickungen vorgeworfen. Hatten sie vielleicht sogar beide recht?
Also da ist dann, glaube ich, auch vieles Schlammschlacht innerhalb der Parteien. Ponta hat ja auch vorgeworfen, die deutschen Medien, die ihm gegenüber aus durchaus verständlichen Gründen nicht immer wohlgesonnen waren, seien von der Securitate durchsetzt, ohne dafür irgendwelche Belege bringen zu können.
Ponta als Sozialdemokrat, der er heute dem Namen nach zumindest ist, gilt ja durchaus als eine Art Nachfolger der kommunistischen Partei. Er galt andererseits als Favorit im Präsidentschaftswahlkampf. Das heißt, hinter ihm steht auch eine durchaus starke Wählerschaft. Die Niederlage war ja durchaus knapp. Das wirft die Frage auf, wie sehr oder wie wenig sich die Mehrheit der rumänischen Bevölkerung in den 25 Jahren seit der Revolution verändert hat. Wie schätzen Sie das ein?
Na, ganz so knapp war die Niederlage am Schluss dann doch nicht. Aber das Wahlergebnis war überraschend, weil weil Ponta in der ersten Runde ja deutlich vor Johannes gelegen hatte. Was man Ponta vorwirft und was auch sein Eindruck in der rumänischen Öffentlichkeit jetzt in den letzten Tagen erheblich nochmal beschädigt hat, ist die Art und Weise, wie er mit dem Thema Korruption umgeht. Das sind dann also Dinge, die weniger mit der Securitate zu tun hat, als mit der Art und Weise, wie er auf die Vorwürfe geantwortet hat. Er habe seinen Doktortitel erschlichen, wo dann gleich die ganze Kommission einfach so geändert wurde, dass sie in seinem Sinne geurteilt hat. Die Versuche, seinen Kontrahenten Băsescu mit äußerst zwielichtigen Mitteln zu entmachten, die ja auch gescheitert sind. Und dann jetzt vor allem in den letzten Tagen der Eindruck bevorstehender Wahlmanipulationen im Innen- und vor allem im Ausland. Das Wahlergebnis lässt für meine Begriffe schon erkennen und auch die Art und Weise, wie Klaus Johannes erfolgreich Wahlkampf geführt hat, mit einem so der einen Wahlslogan, einem Rumänien, in dem gute Arbeit gemacht wird, das lässt dann schon eher eine Art Überdruss mit den bisherigen Praktiken der Elite, der rumänischen Elite erkennen, was Korruption angeht vor allem. Und da würde ich dann schon sagen, dass das Ergebnis auch zeigt, dass sich da in der rumänischen Öffentlichkeit einiges verändert hat.
Rechnen Sie denn dementsprechend auch dem neuen Präsidenten Klaus Johannes eine realistische Chance aus, dass er die Schatten der Vergangenheit, ob sie nun Korruption heißen oder Securitate, dass er die vertreiben kann?
Wahlsieger wie Johannes, auf die sich große Erwartungen richten, sie könnten die gesamte politische Kultur verändern, müssen ja oft damit leben, dass sich recht bald zeigt, dass das ein schwieriges Geschäft ist. Das ging dem ersten nicht-kommunistischen Präsidenten in Rumänien 1996 so. In gewisser Weise könnte man sagen, es ging, wenn auch in einem völlig anderen Feld, auch Präsident Obama so. Das Wichtigste an dem Wahlsieg ist meines Erachtens, dass er deutlich zeigt, dass Teile der rumänischen Öffentlichkeit, und zwar eine Mehrheit der rumänischen Wählerschaft, mit den bisherigen Praktiken aufräumen will und sie eben oder sehen will, dass damit aufgeräumt wird und dass eben nicht Viktor Ponta einen Freibrief bekommen hat, die Dinge fortzusetzen, mit denen er so wenig gute Schlagzeilen für Rumänien gemacht hat.
Professor Joachim von Puttkamer vom Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte an der Universität Jena über Rumäniens Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit. 25 Jahre nach der Revolution. Der rumänische Schriftsteller Mircea Cărtărescu hat vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, die eigentliche Revolution ereignete sich, als Rumänien 2007 der EU beitrat. Es wäre verständlich, wenn er recht hätte, denn die Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat bislang noch jedes Beitrittsland mehr oder weniger stark verändert. Wie aber macht sich umgekehrt der Beitritt Rumäniens auf politischer Ebene in der EU-Hauptstadt Brüssel bemerkbar, zum Beispiel an vorderster Front in den Reihen der EU-Kommission? Das herauszufinden haben wir unseren EU-Korrespondenten Andreas Meyer-Feist gebeten.
Erst seit Januar 2007 ist Rumänien Mitglied der EU. So lange ist auch schon die rumänische Sozialdemokratin Corina Crețu dabei. Zuerst als Abgeordnete, jetzt als EU-Kommissarin für Regionalpolitik. Corina Crețu hat es als Rumäne nicht leicht in ihrem neuen Amt. Rumänien hat es nicht geschafft, von den Fördermitteln zu profitieren, die sie jetzt verwalten muss. Das lag oft an der Unfähigkeit der rumänischen Behörden, Projekte zu entwickeln und Anträge in Brüssel zu stellen. Mehr als die Hälfte der Fördergelder für Infrastruktur und Beschäftigungsmaßnahmen sind dadurch verloren gegangen. Sie wurden einfach nicht abgerufen. Ich bin besorgt, dass wir unsere Potenziale nicht voll ausnutzen. Dabei ist es enorm wichtig, diese Gelder in den weniger entwickelten Ländern auszugeben. Kein Wunder, dass viele Menschen bei uns Zweifel an der EU haben. Sie tue zu wenig für sie, alles gehe zu langsam, alles sei zu bürokratisch. Jetzt will Corina Crețu Experten nach Rumänien schicken, aber auch nach Bulgarien. Überall dorthin, wo lokale Behörden Probleme haben, einen Antrag auf Fördergelder auszufüllen und überhaupt sinnvolle Projekte zu entwickeln. Da geht es um technische Hilfe, Fachausbildung, um Finanzinstrumente der Europäischen Investitionsbank.
We have a unique opportunity and we must take the most of every euro of the EU budget.
Ob das hilft? In ihrer eigenen Behörde gibt es Zweifel. Versucht habe man das schon oft, heißt es. Andererseits, die Regeln wurden vereinfacht, Bürokratie wurde abgebaut. Aber Corina Crețu steht unter besonderer Beobachtung, vor allem in Rumänien. Dort gehören 7 von 8 Regionen zu den am wenigsten entwickelten in Europa. Für sie ist es eine moralische Verpflichtung, sich auf die EU-Länder zu konzentrieren, die europäische Gelder am meisten benötigen. Das ist sehr wichtig, aber es geht nicht nur um schnelle Ausgaben, sondern um gute. Diese Gelder müssen Menschen in Arbeit und Lohn bringen. Luxusprojekte, Golfplätze und Fitnesscenter will Corina Crețu nicht mehr fördern. Solche Dinge würden den Regionen nichts bringen. Die rumänische Kommissarin hat keinen leichten Stand in Brüssel. Das liegt nicht an ihr, sondern an den politischen Turbulenzen in den vergangenen Jahren. Rumänien gilt noch immer als EU-Problemfall. Vor 2 Jahren hatte die EU-Kommission sogar an eine Suspendierung der EU-Mitgliedschaft gedacht. Begründung: mangelnde Rechtsstaatlichkeit, Wahlmanipulationen, eine von der Regierung eingeschüchterte Justiz, keine Instrumente gegen Korruption und organisiertes Verbrechen. Wirtschaftlich steht Rumänien noch immer nicht gut da. Investoren bleiben weg, die Lage hat sich seit der Wirtschaftskrise verschlimmert. Immerhin sei für Roma einiges getan worden, allerdings auch das nur auf Druck der EU. Rumänien hat inzwischen viel getan, um den Roma wirklich zu helfen, ihre Kultur zu schützen und zu fördern, inklusive neuer Bildungseinrichtungen. Wirklich verbessert haben sich die Lebensbedingungen der Roma aber nicht und die Regierung hat es auch nicht geschafft, mehr Jobs zu schaffen. Auch kleine Probleme werden in Brüssel dann mit Argusaugen beobachtet. Dann wird selbst die Lage der Straßenhunde in Bukarest zur heiklen politischen Angelegenheit in Brüssel. Darf man sie töten oder nicht? Und vor allem wie? Und werden dafür auch EU-Gelder eingesetzt? Corinna Kretschuh wird sich auch damit beschäftigen müssen. Vorschusslorbeeren hat sie jedenfalls schon bekommen von der linken EU-Abgeordneten Martina Michels.
Sie ist glaubhaft eine Kommissarin für Regionalpolitik, die die Geschicke von ärmeren, strukturschwachen Regionen dort Erfahrungen mitbringt, die ihre Chance verdient.
Jetzt muss sie diese Chance nur noch nutzen.
Hinter den Siebenbürgen, Rumänien, anders als man denkt? Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und jetzt hören wir eine Literatur-Nobelpreisträgerin aus Rumänien, die Schriftstellerin Hertha Müller. Sie liest aus ihrer Anthologie »Die blassen Herren mit den Mokkatassen«. Und weil zu einer Mokkatasse auch ein Löffel gehört, enthält diese Anthologie auch das folgende Gedicht. Es heißt »Der Löffelbieger sagt«.
Der Löffelbieger sagt, in weiß gekleidet liegt der Schnee so nackt. Die Anwendung der dünnen Straßen, das bisschen Krümmung in den Mokkatassen, das Grammophonkistchen, die Herzschaufel, kannst du doch wissen, alles Material wird später mal dein rechteckiges Kissen. Ich aber war nur für eine kurze Reise kostümiert. Ein junger Wind oder ein alter Hunger hatte mir das Mützchen destabilisiert. Es kam der König mit dem Zuckerstreuer. Er schrie und schwieg. Es kam ein neuer König mit dem Zittersieg.
Es kam ein neuer König mit dem Zittersieg. Auch wenn Hertha Müller damit wohl kaum Klaus Johannes gemeint hat, die Worte passen durchaus auf den neuen rumänischen Staatspräsidenten, der seinen Sieg, mit dem kaum einer gerechnet hatte, erst in der Stichwahl holte. Zu seinen ersten Worten nach der Wahl gehörte auch der Satz, jetzt gehen wir an die Arbeit. Und es gibt in der Tat viel zu tun in Rumänien. Die rumänische Wirtschaft befindet sich in einer Rezession, denn sie hat zwei Quartale hintereinander ein Minus zu verzeichnen gehabt. Jetzt hoffen viele, dass der neue Präsident mit seinem guten Draht nach Berlin gerade auch deutsche Investoren nach Rumänien lockt und überhaupt die rumänisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen so belebt, dass sie auf die rumänische Wirtschaft belebend wirken. Wie die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sich bislang gestalten, das hat sich Judith Kösters angesehen.
Sebastian Metz, Geschäftsführer der deutsch-rumänischen Handelskammer, ist gerade im Auto unterwegs, zurück nach Bukarest. Er war auf einer Veranstaltung in Siebenbürgen. Dass es mitten in Rumänien eine Region gibt, in der man Deutsch versteht, das mag eine Erklärung dafür sein, dass viele deutsche Unternehmen in Rumänien produzieren. Aber auch der Rest des Landes ist attraktiv. Die Löhne sind niedrig, das Personal im Vergleich dazu gut qualifiziert und der europäische Markt ist nicht weit, erklärt Metz.
Wir schätzen, dass deutsche Unternehmen hier bis zu 300.000 direkte Arbeitsplätze in Rumänien zur Verfügung stellt. Und die deutsche Industrie ist einer der größten ausländischen Investoren in Rumänien.
Knapp 7 Milliarden Euro haben deutsche Unternehmen laut der Handelskammer aktuell in Rumänien investiert. Einige Branchen sind besonders stark vertreten.
Deutsche Unternehmen sind sehr stark, insbesondere in der Automobilzuliefererindustrie aktiv. Aber auch viele Einzelhandelsunternehmen, Großhandelsunternehmen sind hier in Rumänien aktiv.
Auch beim Handel ist Deutschland der wichtigste Partner für Rumänien. Kein anderes Land importiert so viel aus Rumänien und kein anderes Land exportiert so viel nach Rumänien wie Deutschland. Und dann gibt es noch eine wirtschaftliche Verflechtung, die statistisch aber viel schwieriger zu erfassen ist. Denn als EU-Bürger können Rumänen auch in Deutschland als Partner EU-Land problemlos arbeiten. Und sie sind begehrt, vor allem auf dem Bau. Das bestätigt auch Mihai Balan vom Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen.
Rumänische Staatsbürger arbeiten zu Hunderttausenden in Deutschland, viele davon im Bausektor. Wenn man sie von heute auf morgen wegziehen würde, würde der gesamte Bausektor zusammenbrechen.
Fair geht es dabei allerdings aus Sicht der rumänischen Bauarbeiter selten zu. Oder sogar fast nie, sagt Mihai Balan. Er habe in über 10 Jahren keinen einzigen rumänischen Bauarbeiter getroffen, der regulär nach Tarif bezahlt worden wäre, sagt er.
Es gibt dabei mildere Formen der Ausbeutung. Das bedeutet, dass beispielsweise ein Teil des Lohns nicht ausgezahlt wird oder Urlaubskassenbeiträge nicht abgeführt werden. Und es gibt Menschenhandel zur Arbeitskraftausbeutung.
Auch rumänische Pflegekräfte arbeiten in Deutschland oft, wenn nicht schwarz, dann zumindest halblegal. Auch sie sind begehrt, gerade auch in Familien, die sich eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung ihrer Angehörigen zu Hause sonst nicht leisten könnten. Um die rumänischen Pflegerinnen, meist sind es Frauen, nach Deutschland zu locken, lassen Arbeitsvermittlungsagenturen in Rumänien große Anzeigen schalten, erzählt Sebastian Metz von der deutsch-rumänischen Handelskammer.
Man versucht halt insbesondere in deutschsprachigen Regionen hier in Rumänien qualifizierte Fachkräfte und qualifiziertes Pflegepersonal anzuwerben.
Die Kammer unterstützt das nicht, denn in Rumänien fehlen die Leute dann.
Konkret bedeutet das, dass hier ein Arbeitskräftemangel in den staatlichen Krankenhäusern vorliegt und das System einfach nicht mehr über die notwendigen Fachkräfte verfügt.
Rumänien und Deutschland liegen auf der Europakarte zwar ein Stück auseinander, wirtschaftlich gesehen könnten sie allerdings nur schwer ohne einander.
Rumänische Pflegekräfte sind begehrt in Deutschland, aber wenn sie hierher kommen, dann fehlen sie in Rumänien. Und weil Ähnliches auch für rumänische Ärzte gilt, ist Rumänien inzwischen das Land in der EU, das medizinisch am schlechtesten versorgt ist. Rumänien hat innerhalb der EU die niedrigsten Gesundheitsausgaben, die zweitniedrigste Lebenserwartung und die höchste Kindersterblichkeitsrate. Sven-Joachim Irmer leitet bei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung die Auslandsbüros in Rumänien und der Republik Moldau. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Was ist in Rumänien derart schiefgelaufen, dass so viele Menschen dort um ihre Gesundheit und ihre Lebenserwartung bangen müssen?
Also Sie haben es gerade in dem Beitrag angesprochen, der Brain Drain erstreckt sich über alle Berufsgruppen. Und das macht natürlich das Arbeiten in Rumänien für Löhne bei Chefärzten von 400 Euro im Monat natürlich arg unattraktiv. Und deshalb ist natürlich die Bereitschaft, nach Deutschland zu gehen, nach Italien zu gehen oder in die USA sogar, recht hoch.
Das heißt, wenn man die Gehälter erhöht, kann man diesen Trend stoppen oder ist mehr erforderlich?
Wenn Sie sich mit den Medizinern unterhalten, sagen die, das Erste wäre natürlich eine Gehaltserhöhung und auch der Stopp der Korruption im Gesundheitswesen. Sie dürfen sich das vorstellen, wenn Sie einen Herzinfarkt haben und nicht in dem einen oder anderen Fall Bargeld auf den Tisch legen, werden Sie schlichterdings nicht operiert. Da gibt es eine große Selbstbereicherung im Krankenhausmanagement. Die Krankenhausapotheken sind nach meinem Kenntnisstand häufig leer, also auch ein Opfer der Korruption. Und da muss natürlich schnell eingegriffen werden, damit die Sterblichkeitsrate gemindert wird.
Nun wäre es natürlich zu pauschal und nicht zielführend zu fragen, wie es den Rumänen, überhaupt wirtschaftlich geht. Also frage ich mal so, wem in Rumänien geht es gut, wem geht es ganz schlecht?
Es geht denen gut, denen es in anderen Ländern auch gut geht, weil sie vielleicht hart arbeiten. Einigen geht es gut, weil sie vielleicht etwas schlauer sind, in Klammern geschäftstüchtiger und vielleicht Steuern hinterziehen. Sie müssen sich vorstellen, die Steuerquote liegt in Rumänien bei ungefähr 30%, so sagen es mir Experten. Das heißt, 70% der Bevölkerung zahlen keine Steuern. So ist ein Land nicht zu finanzieren und da muss gehandelt werden.
Jede 10. Familie in Rumänien wird aus dem Ausland unterstützt, habe ich gelesen. Im Norden des Landes sind angeblich ein Drittel der Erwerbstätigen zum Geldverdienen ins Ausland gegangen. Viele Eltern lassen ihre Kinder zurück und wenn möglich von den Großeltern aufziehen oder sie überlassen sie fast ganz sich selbst. Solche Fälle soll es auch geben. Welche Folgen hat das für die Menschen und das Land Rumänien?
Es gibt eine Depression. Also wir kennen Zahlen von 3,2 Milliarden Euro, die jedes Jahr aus dem Ausland zufließen. Die Menschen sind frustriert. Die Abwanderungswelle steigt natürlich. Landschaften veröden, Kulturen gehen verloren. Das ist ein raues Klima, wenn sie dort manchmal durchs Land fahren und eine Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Deshalb ja auch vielleicht der deutliche Wahlsieg auch in den ländlichen Gebieten für Klaus Johannes.
Ja, der findet genau jetzt das vor, was Sie gerade in, ja, ich muss wirklich sagen, in den düstersten Farben geschildert haben. Er wird die rumänische Wirtschaft in Schwung bringen wollen und wird sich da sicherlich auch dran machen. Wo sollte er denn ansetzen?
Ich glaube, der wichtigste Ansatzpunkt, und das sagen Ihnen auch viele deutsche Unternehmer in Gesprächen, es geht um die Rechtsstaatlichkeit. Es geht darum, dass eben kein Bestechungsgeld mehr genommen wird von Unternehmen, die investieren wollen. Danach erst Gespräche geführt werden. Es geht um eine Transparenz, um Ausschreibung, transparente Ausschreibung. All das, was Klaus Johannes ja sehr, sehr beispielhaft und sehr, sehr gut in Hermannstadt gemacht hat. Hermannstadt hat eine Vollbeschäftigung. Die Leute reisen auf einen Umkreis von fast 100 Kilometern nach Hermannstadt zu den dortigen Unternehmen an. Und das gibt es so in anderer Form in Rumänien nicht.
Lässt sich denn das, was er auf kommunaler Ebene geleistet hat, lässt sich das so eins zu eins auf ein ganzes Land übertragen?
Das ist die Hoffnung der Menschen. Sonst hätten sie Klaus Johannes ja nicht mit seinem überragenden Ergebnis von 10% Abstand zu seinem Kontrahenten gewählt. Es wird sich zeigen. Man muss da mit Ruhe vorgehen. Und auch 25 Jahre nach der Revolution passieren in Rumänien genauso wie in Deutschland die Dinge nicht von heute auf morgen. Es ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens, der ja da herrscht, dass man sich ändern will im Land. Und den muss Klaus Johannes jetzt nutzen. Und er wird das aus meiner Sicht auch sehr gut tun.
Politische Rahmenbedingungen ändern, das haben Sie ja schon skizziert, das scheint die notwendige Bedingung zu sein, aber es muss ja noch die hinreichende Bedingung dazukommen. Was hat denn die rumänische Wirtschaft so von sich aus zu bieten, wo man sagen kann, okay, da lässt sich drauf aufbauen, da lässt sich wirklich auch Wachstum generieren?
Wenn Sie sich anschauen, Rumänien hat eine sehr schlechte Infrastruktur. Das heißt, das Autobahnnetz ist völlig unterentwickelt. Die Straßen sind im schlechten Zustand. Es geht tatsächlich um das, was eine lange Tradition hat, um den IT-Bereich. Sie haben viele begabte Programmierer. Sie finden in Bukarest Denkfabriken und es wird in Rumänien viel entwickelt. Viele Software-Schmieden, die im Verborgenen arbeiten, die auch mit deutschen Unternehmen zusammenarbeiten, weil die Löhne hier gut sind und der Ausbildungsgrad gerade bei IT-Experten extrem hoch ist und das Know-how wird weltweit verkauft. Bei Google etwa soll die zweitmeistgesprochene Sprache Rumänisch sein. Also das zeigt natürlich, dass in Rumänien die Fachkräfte und die klügen Köpfe sind und die muss man jetzt halten und fördern.
Sven-Joachim Irmer, Leiter der Auslandsbüros der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Rumänien und der Republik Moldau. Vielen Dank. In der Republik Moldau haben wir Sven-Joachim Irmer erreicht auf dem Handy. Er ist gerade dort permanent unterwegs. Sie haben das streckenweise merken können an der eingeschränkten Tonqualität. Dafür bitten wir um Nachsicht. Hinter den Siebenbürgen, Rumänien, anders als man denkt. Der Tag in HR2 Kultur. Wenige Tage nach der Wahl des Siebenbürger Sachsen Klaus Iohannis zum rumänischen Staatspräsidenten, mehr als 7 Jahre nach dem Beitritt des Landes zur Europäischen Union und fast 25 Jahre nach dem Sturz des Diktators Ceausescu. Von diesem Sturz übrigens erfuhren die meisten Menschen aus dem Munde des Schriftstellers Mircea Dinescu, denn er verkündete die Nachricht am 22. Dezember 1989 vom Balkon des Präsidentenpalastes. Im selben Jahr war zuvor das folgende Gedicht von ihm erschienen. Es heißt Lied bei erloschener Lampe.
Es stehen weit offen die Gefängnistore, doch es ist keiner da, der gehen will. Die einen hängen tot an ihren Träumen, die anderen halten in den Steinen still. Aus dieser Erde wachsen keine Kirchen und keine Fahnen mehr aus diesem Grund. Die einen zucken mit den Schulterstücken, die anderen schlagen sich die Stirnen wund. Wer auf mich wartet, wartet nicht auf mich. Was in mir lebt, ist Sonnenuntergang. Gebeugt der Strahl und ranzig ist das Licht. Die Träne nicht Erlösung, sondern Zwang.
Und so scheinen wir doch immer wieder bei den düsteren Seiten von Rumänien hängen zu bleiben, den Seiten, die wir hier von Deutschland aus ohnehin am besten zu kennen meinen. Was der Dichter Mircea Dinescu beschreibt, sind freilich die düsteren Seiten der Diktatur in Rumänien, denn sein Gedicht ist noch vor deren Ende erschienen. Dass Rumänien noch viele andere Seiten hat, das haben wir in dieser Sendung schon erfahren. Im Gespräch über Kultur und Geschichte des Landes, im Bericht über eine zupackende rumänische EU-Kommissarin und aus der Betrachtung einer zumindest entwicklungsfähigen rumänischen Wirtschaft. Aber zu Rumänien gehören zwar nicht nur, aber eben auch Korruption, das Stichwort fiel ja gerade eben, und es gehört auch dazu Armut. Und von Armut sind nach wie vor am meisten die Roma betroffen. Die meisten von ihnen leben am Rande von Dörfern in zugigen Hütten. Unsere Korrespondentin Carla Engelhardt hat einige von ihnen getroffen.
Benita und Alusha sind 5 Jahre alt und bildhübsche Roma-Mädchen mit schwarzen Locken. Sie können schon auf Französisch betteln, auf Deutsch wollen sie es auch lernen. Ihre Mutter Juliana ist stolz auf sie. Die massive Mitvierzigerin spricht für die Roma-Sippe Dodok aus Apoldo de Sousse in Siebenbürgen. Wir werden nicht hierbleiben und an Hunger sterben. Wir waren alle schon mal im Westen, alle meine Töchter, Schwiegersöhne und Enkel. 6 bis 7 Monate im Jahr gehen sie nach Frankreich oder Deutschland. Die Frauen und Mädchen betteln, die Männer versuchen es mit Gelegenheitsarbeit. Das Geld reicht dann wieder für eine kurze Zeit zu Hause. Dabei hat die Roma-Sippe Dodok noch Glück. Die 4 Großfamilien bekamen von den rumänischen Behörden die leerstehenden Häuser der Deutschrumänen zugewiesen. Doch die großen Bauernhäuser verfallen. Die Männer haben keine Arbeit, es fehlt an allem. Armut hat in Rumänien viele Gesichter, doch vor allem die Roma sind betroffen. Von den geschätzten rund 2 Millionen Roma sind 2/3 ohne Arbeit. Sie haben die schlechteste Ausbildung und die geringsten Perspektiven. Ilje Dinke, der Vorsitzende der Landesbehörde für Roma, die sich um deren soziale Eingliederung kümmern soll, meint, es gibt dafür kein Budget, keinen Haushaltsposten, keine langfristigen Strukturprogramme.
Aber damit wir die Roma-Gemeinden entwickeln können, brauchen wir unbedingt finanzierte Projekte für Erziehung, Arbeit, Ausbildung, Wohnung, Gesundheit. In den vergangenen 20 Jahren hat bisher keine rumänische Regierung etwas für die Roma getan. Armutsbekämpfung stand und steht in keinem Regierungsprogramm. Das treibt die Roma zu Tausenden aus dem Land. Hauptgrund die zunehmende Armut. Man muss sich der Tatsache stellen, dass es in den meisten Roma-Gemeinden seit Jahrzehnten keine Kanalisation, kein fließend Wasser, keine Müllabfuhr und keinen legalen Strom gibt.
Aber Armutsbekämpfung stand und steht bislang in keinem rumänischen Regierungsprogramm, haben wir gerade gehört. Professor Susanne Pickel, Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Osteuropa an der Universität Duisburg-Essen. Guten Abend.
Guten Abend.
Klaus Iohannis, der neue rumänische Staatspräsident, hat seinen Wahlkampf mit dem Slogan geführt, dass er sein Land in ein Rumänien der gemachten Arbeit verwandeln will. Für die wirtschaftliche Misere macht er sozialdemokratische Regionalpolitiker, die sogenannten regionale Barone, verantwortlich. Kann er denn im Präsidentenamt wirklich der Macher sein, um denen Paroli zu bieten?
Er hat bestimmte Einschränkungen. Es ist kein präsidiales System, es ist ein parlamentarisches System. Das heißt, Herr der Exekutive ist der Premierminister. Aber der Präsident hat zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist, er besetzt die höchsten Ämter auch der Justiz, das heißt der Staatsanwälte. Er kann darüber entscheiden, wie Korruption verfolgt wird und wer Korruption verfolgt. Und er hat ein politisches Vorteil, nämlich zu sagen, ich habe in Sibiu Erfolg gehabt. Ich konnte dort die Verwaltung gestalten. Ich habe die Verwaltung so gestaltet, dass sie zuverlässig arbeitet. Ich habe das belegt über 14 lange Jahre. Und ich kann das auch für das ganze Land Rumänien erreichen und als erster Mann des Staates, als großes Vorbild, genau nach diesen Prinzipien regieren und damit eine Regierung, die mir gegenübersteht im Parlament, auch gehörig politisch unter Druck setzen.
Aber genau diese Regierung und genau diese Parlamentsmehrheit wird von seinem Gegner im Präsidentschaftswahlkampf angeführt, von Viktor Ponta. Das heißt, da arbeiten jetzt die beiden mächtigsten Männer Rumäniens ganz eifrig gegeneinander in der nächsten Zeit.
Das könnte passieren. Es gibt allerdings auch schon erste Informationen aus Rumänien, nach denen es sich andeutet, dass Ponta diese Linie nicht durchhalten kann. Er ist ja angetreten, um Präsident zu werden, nicht weil er das so schön findet oder ihm dieser Posten mehr Spaß machen würde, sondern mit dem Ziel auch zu verhindern, dass weitere Abgeordnete oder Anhänger der Sozialisten verurteilt werden, für Korruption ins Gefängnis gehen, dass Immunitäten aufgehoben werden und ähnliches, weil er darüber bestimmen kann, wer Staatsanwalt wird und ob es Amnestie gibt oder nicht. Es gibt den Versuch eines Amnestiegesetzes und heute hat er dazu aufgerufen, gegen dieses Amnestiegesetz zu stimmen und die Immunitäten aufzuheben und die Korruption stärker zu verfolgen, als es bislang der Fall war. Es geht schlicht und ergreifend um ein politisches Überleben von Ponta und auch von seiner Partei, nämlich Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen angesichts der hohen Stimmenzahlen für Iohannis. Wenn wir nach Siebenbürgen schauen, nach Transsilvanien schauen, da gibt es viele Städte, dort hat Iohannis 75% der Stimmen gewonnen. Und gegen diesen Meinungswandel innerhalb der Bevölkerung, gegen diese hohe Erwartung kann man nicht anregieren, indem man weiterhin Korruption schützt.
Wenn aber diese Partei von Ponta, wie Sie sagen, ums Überleben kämpft, dann wird er ja womöglich auch so manches Mittel recht sein, ja den Präsidenten auszutricksen. Gut, im Wahlkampf hat die offene Konfrontation nichts genützt dem Viktor Ponta, der ist unterlegen. Aber Iohannis, einer, der lange sich von Parteipolitik ferngehalten hat, der dem das Image des Saubermannes anhaftet, was ihm sicher bei der Wahl genützt hat, der jetzt in den Bukarester Politikbetrieb eintauchen muss aus Hermannstadt kommend. Ist er derjenige, der sich da behaupten kann?
Ein Spaziergang wird es sicher nicht. Er hat die Präsidialverwaltung hinter sich, die er gestalten kann. Das ist ein großes Amt, in dem er Unterstützung findet, mit dem er Präsident sein kann. Und er hat ein weiteres Mittel, das er in Kombination mit dem Parlament nutzen kann. Er kann für Anliegen von nationalem Interesse Referenden ausrufen. Und das wird im äußersten Notfall wahrscheinlich auch tun, wenn es zu bestimmten Entscheidungen im Parlament eben nicht kommen kann. Es wird kein Spaziergang, er wird sich mit dieser Regierung auseinandersetzen müssen. Die Sozialisten verfügen über breite Netzwerke, die sehr eingeschliffen sind, die lange Tradition haben. Und dagegen tatsächlich in breiter Form eine Verwaltung zu ändern, das wird dauern. Das wird er nicht in einer ersten Amtszeit vollständig umsetzen, weil er braucht Unterstützer. Merkt aber die Bevölkerung, dass das funktioniert, was Johannes vorhat, dass er das auch tut, was er verspricht, dann werden sie sich bei Wahlen wahrscheinlich auch entsprechend verhalten und er braucht diese Unterstützung. Das ist die Hoffnung seiner Partei, das ist die Hoffnung seiner Anhänger, dass die Rumänen merken, hier bewegt sich etwas. Sie bekommen ein anderes Rumänien, ein Rumänien, das sie sich lange wünschen, in dem man Politik machen kann und Interessen vertreten kann, unabhängig vom Clan, zu dem man gehört oder von Seilschaften. Und dann kann es durchaus passieren, dass die Wahlen andere Parteien nach vorne bringen, andere Menschen nach vorne bringen, die diese Politik von Johannes ebenfalls mitverfolgen.
Diese Wahl wird aber voraussichtlich erst im Jahre 2016 stattfinden. Das heißt, bis dahin muss Johannes sich sozusagen retten, um erst danach im Falle eines Wahlsiegs seiner Partei dann die Reformen tatsächlich angehen zu können, die ihm vorschweben.
Auf nationaler Ebene ist es so, wenn Ponta bis dahin durchhält. Auf lokaler Ebene wird es mehrere Wahlen in unterschiedlichen Städten geben und wenn sich da abzeichnet, es kommen immer weitere Menschen in die Bürgermeisterämter, dann kann das durchaus ein bisschen schneller gehen, weil die Unterstützung für Johannes wächst. Es kann auch noch passieren, dass die Regierung nicht bis 2016 durchhält. Im Moment ist wohl der Streit innerhalb der Sozialisten relativ groß, weil Ponta das nicht gebracht hat, was von ihm erwartet wurde.
Die Wahl von Klaus Johannes ist ja nicht zuletzt auch dank einer hohen Wählermobilisierung möglich geworden. Ist das womöglich auch eine ganz wichtige Nachricht aus Rumänien, dass diese Wahl 25 Jahre nach dem Sturz der Diktatur Zeugnis von einer ja durchaus lebendigen Demokratie abgelegt hat?
Eigentlich ist das die zweite große, großartige Nachricht. Die Menschen in Rumänien haben gesehen, sie bekommen ihr Wahlrecht bestritten. Ponta will sie nicht wählen lassen, wenn sie im Ausland arbeiten, was sehr, sehr viele Rumänen tun müssen. Sie hatten das auch im Beitrag. Diese Rumänen dürfen dann nicht wählen, weil Ponta sagt, wir können nicht mehr Wahllokale einrichten. Das war schlicht und ergreifend gelogen. Man hätte das tun können. Und sie haben sich das Wahlrecht zurückerstritten und haben gesehen, wenn wir etwas tun, wenn wir etwas fordern, wenn wir zur Wahl gehen, dann kann sich auch etwas in unserem Land verändern. Für deutsche Verhältnisse sind 65% schlecht, aber für die Vorwahlbeteiligung in Rumänien ist das ein ausgezeichnetes Ergebnis und die Menschen sehen, es tut sich was.
Dr. Professor Susanne Pickel, Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Osteuropa an der Universität Duisburg-Essen. Haben Sie vielen Dank. Wer nirgends hingeht, kann auch nirgends hinkommen, so hieß das rumänische Sprichwort am Anfang dieses Tages in HR2 Kultur. Wir sind heute Abend nach Rumänien gegangen und wo wir auf dieser Reise hingekommen sind, wo Rumänien mit der Wahl des Siebenbürger Sachsen Klaus Johannes zum Staatspräsidenten hingekommen ist, das wissen Sie jetzt. Und so wissen Sie auch, ob Rumänien hinter den Siebenbürgen tatsächlich anders ist, als Sie gedacht haben. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.